Das Wort hat der Herr Abgeordnete Erler.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Kollege Berzel erwartet Kritik, kontroverses Gespräch und, da das lückenhafte Konzept der Regierungserklärung nicht Diskussionsstoff genug bietet, das Konzept der Opposition für diese Periode. Dem Manne wird geholfen werden. Aber zur Debatte steht doch wohl zunächst die Erklärung der Regierung. Sie hat sich zu stellen. Die Bundesregierung behauptet, bei der Wahl ein überzeugendes Mandat erhalten zu haben. Dieses Mandat geht natürlich zu einem guten Teil auf eben jene Wahlgeschenke zurück, die Sie jetzt rückgängig machen, meine Damen und Herren. Nach dem Eingeständnis des Kollegen Lemmer wollten Sie erst mal die Wahl gewinnen und dann sehen, wie es aussieht. Dennoch hat die Koalition 15 Mandate verloren, während die sozialdemokratische Opposition deren 13 mehr errang. Auch wenn uns eine größere Stärkung lieber gewesen wäre, ging die Regierungskoalition geschwächt aus der Wahl hervor, die Opposition dagegen gestärkt. Das wird sich politisch auswirken, neben all den Problemen, die dem Kanzler durch die Opposition in den eigenen Reihen und seine eigene unklare Führung ohnehin gestellt sind. Wir danken den 13,8 Millionen Wählern im freien Teile Deutschlands, die uns 217 sozialdemokratische Abgeordnete durch ihr Vertrauen hierher entsandt haben. Wir wollen und werden es nicht enttäuschen. Wir werden uns in unserer Arbeit leiten lassen von dem, was wir für unser ganzes deutsches Volk für notwendig halten. Also auch zum Wohle derer, die uns ihre Stimme noch nicht gegeben haben, wie zum Wohle derer, die durch fremde Gewalt daran gehindert sind, überhaupt an einer freien Wahl zur deutschen Volksvertretung teilzunehmen. Die Regierungserklärung fällt, und darin unterscheidet sie sich insbesondere zu ihrem Nachteil, von der eben angehörten Rede unseres Kollegen Berzel. Die Regierungserklärung fällt gegen die des Jahres 1963 ab. Zahlreiche Ankündigungen von damals sind nicht wiederzufinden, obwohl sie nicht durchgeführt wurden. Offenbar kann und will man diese Ankündigungen nicht mehr verwirklichen. Die guten Vorsätze über das Verhältnis zu den geistigen Kräften unseres Volkes oder zur demokratischen Opposition sind vom Kanzler selbst in der Hitze des Wahlkampfes verbrannt worden. Mit ein paar dürftigen Lippenbekenntnissen kann das nicht glaubwürdig wiederhergestellt werden. Der Nimbus vom Volkskanzler ist dahin. Diese Regierung hat keinen Anspruch auf eine neue Bewährungsprobe. Es ist ja die alte. Wir haben 2 Jahre Zeit gehabt zu sehen, was die Regierung Erhard an Wahlgeschenken einzubringen fähig war und was sie an Notwendigem unterließ. Und schließlich war der jetzige Kanzler ja auch vor 2 Jahren kein Neuling in der Regierung. Dass wir ihm dennoch eine faire Chance boten, wurde schlecht gelohnt. Die Zerstrittenheit der Koalition und die mangelnde Entschlusskraft des Kanzlers spiegeln sich in seiner schwunglosen Erklärung wider. Wo Übelstände gegeißelt werden, fehlt die Angabe von Ross und Reiter. Welche verzünftelten sogenannten Besitzstände zum Beispiel sind eigentlich gemeint? Welche partiellen Interessen bedrohen unsere Leistungsgemeinschaft von innen? Welche Subventionen sind zu großzügig? Und wo gibt es Nachsicht gegenüber protektionistischen Forderungen? Welche Unternehmen oder Branchen sollen nicht mehr künstlich erhalten werden? Oder sind etwa die Kollegen Strauß und Gutenberg jene Einzelgänger, deren illusionäre Aussagen nicht mehr verantwortbar seien? Oder wer sonst? So könnte ich weiter fragen, aber Antworten bekäme ich doch nicht. Denn Präzision ist nicht des Kanzlers starke Seite. Und außerdem könnte sie auch Händel bringen. So muss eben ein wohl dosierter, etwas wolkiger Gemeinplatz jenen Mut vortäuschen, an dem es in Wahrheit fehlt. In einer Richtung allerdings war die Regierungserklärung klar: gegen die Arbeitnehmer. Die einzigen ausdrücklich als kürzbar genannten Subventionen sind die Sozialaufwendungen. Die einzige klare Aussage überhaupt betrifft die Ablehnung einer Ausweitung der Mitbestimmung. Überall sonst wird wenigstens Prüfung angekündigt. Hier nicht einmal dies. Hier wird gleich verworfen. Dabei ist der Kanzler inkonsequent. Er wehrt sich nämlich gegen die Aushöhlung der Mitbestimmung. Also kann sie so schlecht nicht sein. Von Abs über Adenauer, das ganze Alphabet hindurch, hört man, sie habe sich bewährt. Sie habe dem Arbeitsfrieden, der Steigerung der Produktivität und damit der Wettbewerbsfähigkeit gedient und ein der modernen Industriegesellschaft angemessenes Partnerverhältnis von Kapital und Arbeit geschaffen. Fremdes Kapital ist aus den betroffenen Bereichen nicht wegen der Mitbestimmung abgeflossen, sondern nach wie vor in hohem Maße an der deutschen Montanindustrie beteiligt. Oder hat der Kanzler etwa andere Informationen? Deshalb sollte die Regierung von den angebotenen Möglichkeiten einer unbefangenen Prüfung durch die vorgeschlagene, vom Herrn Bundespräsidenten zu berufende Sachverständigenkommission Gebrauch machen, bevor sie sich festlegt. Das stünde ihr umso besser an, als das CDU-Präsidium am 18. Januar 1965 sich positiv zur Erweiterung der Mitbestimmung geäußert hat. Würde die Regierung ohne Prüfung verwerfen, dann würde es sich wieder schlicht um einen der zahlreichen Wortbrüche der Wählerschaft gegenüber handeln. Vielleicht kann der Herr Bundeskanzler seine Parteifreunde Katzer, Grundmann und Dufus einmal nach ihren Erfahrungen als Aufsichtsräte in mitbestimmten Industrieunternehmen befragen. Nach den seinerzeit von dem Gewerkschaftsführer Böckle vertretenen Grundsätzen geht es doch wohl darum, dass die Gewerkschaften keine bloße Lohn- und Tarifmaschine seien, sondern überall dabei sein wollten und sollten, wo an unserem Wiederaufbau mitgewirkt wird. Menschenwürde ist mehr als bloßes Konsumentendasein. Dabei war es klar, dass diese Bestrebungen, das möchte ich ausdrücklich hier betonen, nicht als Hintertreppe zur Übernahme der Unternehmen missbraucht werden können und dürfen. Sehr seltsam muss dem Wirtschaftsprofessor bei seiner Forderung nach Verlängerung der tariflichen Arbeitszeit um eine Stunde zumute gewesen sein. So einfach geht das. Als ob es im Bergbau keine Feierschichten gäbe und man ohnehin nicht weiß, wohin mit den Kohlenhalmen. Als ob in der Stahlindustrie nicht Überkapazitäten und verkürzte Arbeitszeitprobleme wären. Und als ob es doch wohl auf die tatsächliche und nicht auf die tarifliche Arbeitszeit ankäme. Denn deren Verlängerung allein wäre nur ein verschleierter Lohnabbau ohne volkswirtschaftliche Mehrleistung. Um diese Mehrleistung aber geht es. Zu Recht. Das ist aber nicht einfach eine Frage der Länge der Arbeitszeit, sondern des wirtschaftlichen Ergebnisses. Wie sehr das auseinanderfallen kann, sehen wir ja in der Regierungserklärung selbst. Übrigens ohne tarifliche Vereinbarung, eine Stunde länger, aber es stand weniger drin. Das war offenkundig die Buße für die vor der Wahl angekündigte 35-Stunden-Woche. Und wenn wir an die volkswirtschaftliche Gesamtleistung denken, auf die es ankommt, dann sollte sich der Kanzler hinsichtlich der Arbeitszeitdauer auch einmal von Arbeitsphysiologen beraten lassen. Dann kann man die betrübliche Tatsache nicht einfach übergehen, dass etwa 62% der arbeitenden Männer und 75% der arbeitenden Frauen vor Vollendung des 65. Lebensjahres invalide werden. Pfleglicher Umgang mit der Arbeitskraft entscheidet auch über die Lebensleistung, nicht nur über die Stundenleistung. Die Notwendigkeit der volkswirtschaftlichen Leistungssteigerung ist unbestritten. Der Weg dahin ist nicht ganz so simpel, wie der Regierungschef es darstellt. Eine einseitige Politik gegen die Arbeitnehmer führt bestimmt nicht zum Ziel. Ihr guter Wille ist, wie beim Aufbau der Vergangenheit, unentbehrlich. Aber nur dann kann eine Regierung diesen Wert nutzen, wenn sie sich nicht zum Scharfmacher der Gegenseite macht. Ohne ein Klima vertrauensvoller Zusammenarbeit, auch und gerade mit den Gewerkschaften, sind die Probleme der volkswirtschaftlichen Leistungssteigerung nicht zu lösen. Der Kanzler hat im Wahlkampf alles getan, um dieses Klima zu zerstören. Es wird schwer sein, es wiederherzustellen. Die Regierungserklärung deutet leider nicht auf Besserung hin. Der Regierungschef muss Gesprächspartner, aber nicht Partei in dem Ringen der verschiedenen sozialen Gruppen sein. Herr Brenner ist Partei und nicht Regierungschef. Das ist doch der Unterschied, den bitte ich Sie endlich mal einzusehen. Weder Herr Brenner noch Herr Berg können leugnen, dass sie in diesem Ringen Partei sind. Und wehe dem Regierungschef, der sich dann einseitig nur auf die Seite des einen oder des anderen schlagen würde. Schlägt sich der Regierungschef eindeutig auf eine Seite, so beraubt er sich selbst einer wichtigen, ausgleichenden Funktion in der modernen Industriegesellschaft. Oder zieht der Herr Bundeskanzler vielleicht anstelle unserer verantwortlich am Wiederaufbau mitwirkenden Gewerkschaften die Situation der meisten anderen westlichen Länder mit wesentlich mehr Arbeitskämpfen und daraus herkommendem Produktionsausfall vor? Dann muss er sagen, welches System er vorzieht. Natürlich ist es für die Regierung einfacher, allgemeine Appelle an alle zu richten, statt konkret zu sagen, was sie in ihrer Zuständigkeit selber zu tun gedenkt. Sie verspricht jetzt vor allem zu prüfen und manchmal auch zu helfen, aber sie sagt nicht wie. Dabei ist jetzt schon der Widerspruch sichtbar zwischen Wort und Tat. So, wenn etwa der Wohnungsbau fortgeführt werden soll, aber gleichzeitig die Mittel gekürzt werden. Oder wenn in einem bemerkenswert ausführlichen Kapitel, dem ich zustimme, der Nutzen der auswärtigen Kulturpolitik betont wird, obwohl gerade die Regierungsparteien die Mittel hierfür erbarmungslos beschnitten haben. Der Kanzler verlangt, wie auch früher, die Festlegung von Prioritäten, eine Rangfolge der Aufgaben. Das ist richtig, aber er legt keine fest, obwohl er 2 Jahre Zeit dazu hatte. Die ganze Regierungserklärung liest sich wie der Ausspruch des österreichischen Generalstabschefs im Jahre 1866 nach dem preußischen Einmarsch. Meine Herren, da muss doch was geschehen. Er wusste nur nicht was. aufschlussreich ist, was die Regierung schönfärberisch verschweigt. Zuversicht ist eine gute Sache, aber sie darf nicht in Selbsttäuschung entarten. Hier hat erfreulicherweise der Kollege Berzel heute einiges ergänzt. Nach der Regierungserklärung aber, da sind unter anderem die folgenden Probleme überhaupt nicht vorhanden. Die Krise der NATO, die Krise der EWG, die Verschlechterung der außenpolitischen Position der Bundesrepublik Deutschland, die wachsende Neigung anderer, Probleme vorab zu unserem Nachteil zu entscheiden, deren Regelung zum Frieden für ganz Deutschland gehört. Die zweite industrielle Revolution, die Krise, Sie lachen, Sie sind mittendrin, die Krise im Kohlenbergbau, das Zurückbleiben von Bildung und Forschung hinter den Erfordernissen unserer Zeit, das hängt nämlich mit der belachten zweiten industriellen Revolution zusammen, falls Sie das noch nicht gemerkt haben sollten. Die unzureichende finanzielle Ausstattung der Gemeinden und deren dadurch entstandene Schuldenlast. Das schnellere Sinken der Kaufkraft unserer D-Mark in den letzten beiden Jahren als je zuvor und die Verantwortung der Regierung für das von ihr selbst geschaffene finanzielle Chaos. Über die meisten dieser Dinge wird so eisern geschwiegen, als gelte immer noch der Spruch zur Wahl: Augen zu, wählt CDU. Herr Kollege Berzel, Herr Kollege Berzel hat zu einigen dieser Fragen, ich merke, Ihnen macht das Spaß, dass ich endlich einmal die Aufforderung des Kollegen Berzel so ernsthaft befolge. Herr Kollege Berzel hat zu einigen dieser Fragen ein paar nachdenkliche Kapitel beigesteuert, deren Studium man der Exekutive nur empfehlen kann. Hoffentlich werden daraus auch die richtige Nutzanwendung gezogen. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten das von der Regierungsbank gehört. Aber zu einigen Punkten, Kollege Berzel, zum Beispiel zum Thema der Geldwertstabilität, muss ich Ihnen sagen, etwas weniger Selbstgefälligkeit wäre der Lage gerade heute angemessener gewesen. Aber sicher. Aber selbstverständlich. Stattdessen haben wir in der Regierungserklärung den seltsamen Satz vom Ende der Nachkriegszeit gehört. Natürlich stellen sich mit dem Abschluss des wirtschaftlichen Wiederaufbaus neue Probleme. Aber die 17 Millionen unserer Landsleute als Geiseln in fremder Hand und das in den Gerichtssälen bloßgelegte Grauen einer schrecklichen Zeit mit allen Verstrickungen in Schuld und Verbrechen, die Sorgen der Opfer des Krieges und der Verfolgung, sie alle zeugen davon, dass Gewaltherrschaft und Zweiter Weltkrieg noch keine völlig abgeschlossenen Kapitel unserer Geschichte sind. An ihren Folgen trägt unser deutsches Volk noch heute. Das bleibt wahr, obwohl die Welt, in der wir leben, sich unerhört rasch verändert. Alte Konzepte und Formeln reichen für diese unsere Welt nicht aus. Das neue technische Zeitalter hat ungeahnte Möglichkeiten, aber gleichzeitig damit auch Gefahren geschaffen. Aufgabe schöpferischer Politik ist es, die Möglichkeiten zu nutzen und die Gefahren zu bannen. Die Entwicklung der Kernenergie verändert industrielle Standorte, erweitert unsere Produktionsfähigkeiten und erschließt neue Produktionsverfahren. Sie kann aber auch das Ende der Menschheit auslösen. Die Automation steigert die Ergiebigkeit der Arbeit und damit die Lebenshaltung aller. Sie kann zum Fluche werden, wenn nicht vorausschauend gehandelt wird und die sozialen, erzieherischen und wirtschaftspolitischen Voraussetzungen und Folgen rechtzeitig bedacht und vorbereitet werden. Menschlicher Forschergeist dringt in immer neue Horizonte vor. Das Zeitalter der Raumfahrt hat begonnen. Ein Hoch, Herr Sücher. Das steht nun sogar in der Regierungserklärung. Ich verstehe Ihre Heiterkeit nicht ganz. ein hochentwickeltes Industrieland wie das unsere wird, auch ohne jeden übertriebenen Ehrgeiz, sich nicht von der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung auf diesem Gebiet fernhalten können, wenn es nicht die zukünftige Leistung seiner Wirtschaft gefährden und seine begabtesten und wagemutigsten technischen Gehirne an andere verlieren will. Die Ergiebigkeit von Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen hat das Leben der Menschen in den modernen Industriestaaten in den letzten 20 Jahren stärker verändert als im Jahrhundert zuvor. Unsere inneren Probleme nehmen sich dennoch klein aus angesichts von Hunger und Elend dort, wo die Zahl der Esser schneller wächst als die Nahrungsmittelproduktion. Die Bevölkerungsexplosion ist zu einer brennenden Sorge geworden. Unabhängigkeit allein stillt keinen Hunger, beseitigt keine Seuchen. Für viele junge Staaten hat eine schwere Prüfungszeit begonnen. Stolz und Leidenschaften aller Art lösten Konflikte aus und wirren. Der uns drückende Ost-West-Konflikt wird überlagert von dem Nord-Süd-Gegensatz zwischen den entwickelten Industriestaaten der gemäßigten Zonen und den südlich davon darbenden vielen hundert Millionen Menschen der Entwicklungsländer. Mit ihrem Einzug in die Weltpolitik verändern sich die Gewichte. Wenn wir nicht Verständnis haben für die Probleme der anderen und ihnen gegenüber unser Wort halten, werden wir bei unserem Ringen um Selbstbestimmung, Einheit und Freiheit vergeblich an jene Solidarität appellieren, die wir so bitter nötig brauchen. So ist Deutschland bei dieser Umwandlung unserer Welt kein bloßer Zuschauer. Wir tragen ein Stück Verantwortung mit. Dabei geht es nicht nur um eine natürliche menschliche Solidarität und schon gar nicht nur um Almosen, sondern um eine gemeinsame Aufgabe und um wohlverstandenes eigenes Interesse. Auch wer keine Weltmacht ist, wird vom Weltgeschehen berührt. Eine weltpolitische Explosionskatastrophe könnte uns alle verschlingen. Jene Hilfe, welche andere Völker befähigt, sich später selbst zu helfen und aus eigener Kraft ein menschenwürdiges Dasein zu erarbeiten und stabile politische Verhältnisse zu schaffen, ist eine wohl angelegte Versicherungsprämie von der wachsenden Aufnahmefähigkeit kaufkräftiger werdender Märkte für unsere Erzeugnisse einmal ganz abgesehen. Haben wir in der Bundesrepublik Deutschland diese neuen Dimensionen der menschlichen Gesellschaft schon erkannt? Sind wir bereit, für unser eigenes Haus daraus die nötigen Folgerungen zu ziehen? Bestimmt nicht, wenn wir meinen, unsere innere Entwicklung sei ein Sonderfall oder, wie der Kanzler meint, gar ein deutsches Modell. Alle modernen Industriegesellschaften, Kollege Barzel hat das mit Recht gesagt, stehen heute vor den gleichen Herausforderungen und damit vor ähnlichen Problemen. Überall geht es um neue Horizonte, auch wo man dies die neuen Grenzen nennt. Überall handelt es sich um die Modernisierung von Staat und Gesellschaft, um ihre Anpassung an die Herausforderungen unserer Zeit und um die Stellung der Menschen darin als bewusste Mitgestalter unserer freiheitlichen Ordnung. Der soziale Rechtsstaat in einer voll entwickelten demokratischen Gesellschaft, Verfassungsgebot und Ideal zugleich, gibt hierfür den richtigen Rahmen. Darin können Konflikte am besten und ohne gewaltsame Erschütterungen gelöst werden. Unsere reich gegliederte Gesellschaft darf nicht atomisiert werden. Die Freiheit des Bürgers geht verloren, wenn er nur als Einzelwesen der staatlichen Macht gegenübersteht. Deshalb müssen wir Ja sagen zum machtverteilenden Prinzip unserer bundesstaatlichen Ordnung, zur Gemeindefreiheit und zu dem Wirken der vielfältigen Organisationen, in denen sich unsere Bürger zu den mannigfaltigsten Zwecken zusammenschließen. wer, wie das leider geschieht, das freiwillige Wirken in diesen Organisationen verkettet, indem er glaubt, gegen die Funktionäre, damit meint er dann immer die auf der anderen Seite, ohne nähere Bezeichnung wettern zu können, der zerstört ein wichtiges Stück freiwilliger demokratischer Mitwirkung in unserem Lande. Ohne die Mitwirkung der Wissenschaft ist kein klares Bild von den Notwendigkeiten unserer Zeit zu gewinnen. Aber die Wissenschaft kann nur Alternativen bieten. Die politische Entscheidung nimmt sie der Regierung und uns in diesem Hause nicht ab. Zusätzlich zu der hergebrachten Nutzung der Erkenntnisse der Volkswirtschaftslehre, der Soziologie, der Rechtswissenschaft für unser politisches Handeln müssen wir, um die Freiheit der Menschen vor neuartigen Gefahren zu schützen, uns mit den Vorgängen bei der Bildung von Meinungen, mit den Unterschieden von Information und Propaganda, mit der wachsenden Bedeutung der Psychologie in unserer Zeit, ja mit allem befassen, was die Wissenschaft heute über den Menschen auszusagen vermag. Wer diese Probleme nicht erkennt, der kann auch den daraus entspringenden Gefährdungen der Freiheit nicht wirksam begegnen. Nur von einer umfassenden Gesamtvorstellung her erhalten die einzelnen Aufgaben und Maßnahmen ihren richtigen Platz und Sinn. Dann erst ergeben sich Prioritäten. Dann erst wird klar, dass ein Regierungsprogramm mehr sein muss als die Erfüllung von Gruppenwünschen oder die Aufzählung von Ressortzuständigkeiten. Dann erst wird auch klar, dass diese großen Aufgaben unserer inneren Ordnung das Herzstück wirklicher Politik sind. Ohne ihr beherztes Anpacken hat die Bundesrepublik Deutschland auch außenpolitisch keine ausreichende Statur. Leider wird ja oft in der öffentlichen Meinung nur der Außenpolitik der Rang des Politischen zuerkannt und der Zusammenhang zwischen moderner Innenpolitik, gesunder Gesellschaftsstruktur und außenpolitischer Handlungsfähigkeit übersehen. War nun, meine Damen und Herren, von einer solchen Gesamtbeurteilung der Lage unseres Volkes in den Umschichtungsprozessen unserer Zeit und von den daraus hergeleiteten Einzelaufgaben in der Regierungserklärung auch nur ein Hauch zu verspüren? Nein. Die vagen Andeutungen über die sogenannte formierte Gesellschaft sind hierfür kein Ersatz, das wissen Sie alle auch. Geradezu erheiternd ist die Erläuterung, dass die Menschen aus Einsicht tun sollen, was sowieso ihrem eigenen Wohle dient. Das scheint mir keine taufrische neue Erkenntnis zu sein. Die undeutlichen Formeln des Kanzlers sind sehr rezipitativ. Sie werden fragen, was das heißt. Sehr gut. Das heißt gar nichts. Das spricht sich nur so schön. Eine deutsche Zeitung forderte mit Recht, dass Ludwig Erhard in seiner Regierungserklärung präzise Auskunft darüber gäbe, wie er sich diese formierte Gesellschaft in concreto vorstelle und welche praktischen Maßnahmen er dabei im Auge habe. Sie schreibt wörtlich, ich zitiere, bis jetzt hat er mit seiner schillernden Vision nur Unordnung gestiftet. In seinem Interesse liegt es, allen Missbräuchen den Boden zu entziehen. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, sollte er sich schleunigst von dieser merkwürdigen Vokabel trennen. Soweit das Zitat des Industriekurier, meine Damen und Herren. Dem ist nichts hinzuzufügen. Der Kanzler glaubt, Marxens so oft verlästetes Ziel der klassenlosen Gesellschaft erreicht zu haben. In einem Staat, in dem Arbeiter und Landkinder nur einen geringen Bruchteil der Studierenden und damit der künftigen Führungsschicht stellen, scheint mir dennoch einiges nachzuholen zu sein. Für die Modernisierung der Bundesrepublik Deutschland bedarf es großer Anstrengungen bei Bildung und Forschung, bei dem Gesamtgebiet Städtebau, Verkehr, Raumordnung und Strukturpolitik, bei zeitgemäßer Gesundheitsvorsorge und bei der Abrundung unseres Gebäudes der sozialen Sicherheit. Für unseren künftigen Lebensstandard wird ein gesundes Gleichgewicht von privaten Anstrengungen und den Leistungen der öffentlichen Hand entscheidend sein. Individuum und Gemeinschaft sind keine Gegensätze. Sie müssen zusammenwirken. Zu den notwendigen Investitionen auf diesen Gebieten darf man nicht nur fragen, was sie kosten, sondern auch und gerade, was ihre Unterlassung kostet. Unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit wird abhängen von dem aus unserem Bildungswesen erwachsenen Stand der Wissenschaft und Technik. Sie wird auch abhängen von einem gesunden Wachstum unserer Wirtschaft durch eine Strukturpolitik, welche regionale Reserven erschließt, den Blutkreislauf des Güter- und Personenverkehrs den Anforderungen unserer Zeit anpasst und es unseren Bürgern ermöglicht, ihre Kräfte an der für sie selbst und für unsere Gemeinschaft ergiebigsten Stelle einzusetzen. Und schließlich wird unsere Wettbewerbsfähigkeit davon abhängen, dass die Gesundheit unserer Menschen länger erhalten bleibt als heute. Dass eine angemessene Beteiligung künftiger Generationen an den Kosten dieser für ihr künftiges Leben wichtigen Investitionen immer schwieriger wird, ist unbestritten. Verantwortlich dafür ist jene Regierungspolitik, die unter anderem mit der Couponsteuer den Kapitalmarkt zerrüttete und durch die Finanzpolitik zurückliegender Jahre die Gemeinden zur Verschuldung oft bis zur Höchstgrenze zwang, als der Bund noch seinen außerordentlichen Haushalt durch Überschüsse des ordentlichen Haushalts finanzierte und zusätzliches Vermögen aus Steuermitteln in der Form bildete, dass er mehr Darlehen auslieh als aufnahm. So ist die Finanzreform, die Aufteilung der Finanzmasse auf Bund, Länder und Gemeinden entsprechend ihren wirklichen Aufgaben, der Schlüssel zur Lösung der genannten Aufgaben überhaupt. Was sagt nun die Regierungserklärung zu diesen Aufgaben aus? Ihre klare Einordnung in ein Gesamtkonzept fehlt. Und es bleibt im Wesentlichen bei unbestimmten Appellen und Ankündigungen. Die Bundesregierung sagt nicht, wie sie dazu beitragen will, dass alle jungen Menschen, die ihrem Bildungswillen, ihrer Begabung und Neigung entsprechende Ausbildung erhalten. Hoffentlich meint sie übrigens Bildung und Ausbildung. Nicht nur Ausbildung. Denn ohne ein breites Bildungsfundament würde bloßes Spezialistentum zu geistiger Verarmung führen und der Demokratie ein Lebenselement fehlen. Eine moderne Jugendpolitik gehört hierzu. Sie muss durch Heranführen an eigene Verantwortung die Bildungsarbeit ergänzen. Dazu braucht man alle für die Jugend tätigen staatlichen und privaten Kräfte als Partner. Ohne das Vorbild der Führenden ist das Engagement der jungen Generation für die Demokratie nur schwer zu erreichen. Gerade sie müssen demokratisches Verhalten üben und sollten nicht nur in Regierungserklärungen, sondern auch in Wahlkämpfen der anderen Meinung wenigstens den Respekt nicht versagen, auch wenn sie sie nicht teilen. Die Ausschöpfung der Begabungsreserven ist eine alte sozialdemokratische Forderung. Die Leistung unserer Wirtschaft wird davon abhängen. Den jungen Menschen sind wir gleiche Startchancen schuldig. Der Rang unseres Volkes unter anderen Völkern wird davon mehr bestimmt als von militärischer Kraft allein. Wie schwer haben wir Sozialdemokraten Land auf Land ab gegen die konservativen Kräfte um Selbstverständlichkeiten kämpfen müssen. Von der Schulgeld-, der Lehr- und Lernmittelfreiheit über das 9. Schuljahr bis zur leistungsfähigen Mittelpunktschule auf dem Lande. Alles musste gegen ihren Widerstand durchgesetzt werden. qualitativ. Ich weiß, dass das wehtut, aber das müssen Sie auch mal ertragen. Qualitativ ist unser Arbeitsmarkt noch nicht ausgeschöpft. Die Vorausschau darf nicht nur die materiellen Produktionsfaktoren bedenken, sondern muss auch auf die menschlichen Reserven eingehen. Die heute Schulentlassenen werden bis über das Jahr 2000 im Arbeitsleben stehen. Was heute an ihnen unterlassen wird, geht unserer Leistungsfähigkeit über Jahrzehnte verloren.